Wow, was eine gute Stimmung.
Das freut mich doch sehr. Ein Thema, das seit Tagen unser ganzes Land beschäftigt, ist eine geplatzte Richterwahl. Freitag vor einer Woche, am frühen Morgen, war klar, dass die Mehrheit der Unionsmitglieder im Bundestag einer Frau ihre Stimme nicht geben wollen, die als Kandidatin fürs Bundesverfassungsgericht vorgesehen war. Normalerweise ein Routineablauf. Die werden durchgewunken, aber in diesem Fall haben sich doch einige Mitglieder des Bundestages schwer getan, das mit ihrem Gewissen und mit ihrer Überzeugung zu vereinbaren. Es ging um Frauke Brosius-Gersdorf. Vielleicht habt ihr von dieser Frau gehört. Jetzt schon ein paar Einstellungen, wo ich auch sage, nee, stehe ich überhaupt nicht dahinter. Im Gegenteil, einige Äußerungen und Meinungen von ihr halte ich für wirklich nicht richtig. Dazu stehe ich auch. Besonders was ihre Haltung zu Schwangerschaftsabbrüchen angeht. Auch wenn 75% in der deutschen Bevölkerung damit ihr konform gehen, darf man ja doch eine andere Meinung haben. Und ich möchte das auch begründen anhand der Bibel. Es gab ja eine starke Diskussion jetzt die Tage über Menschenwürde und auf das Recht auf Leben. Wann beginnt die Würde eines Menschen? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht, habe gebetet und möchte heute die Predigt übertiteln mit die Würde des Menschen. Die Würde des Menschen gesehen mit Gottes Augen. Ich glaube, jeder von uns wird mir zustimmen, dass es wichtig ist, ein gesundes Gottesbild zu haben. Wenn du an Gott denkst, den strafenden, zornigen alten Mann, der nur wartet, dass du einen Fehler machst, um dann draufzuhauen, dann wird das dich in deinem Glaubensleben nicht fördern. Im Gegenteil. Weil die Bibel sagt, wo Angst ist, da ist keine Liebe und wo die Liebe kommt, muss ja die Angst gehen. So, wir arbeiten sehr gerne in unseren Gottesdiensten daran, dass wir ein gutes Bild von Gott entwickeln, weil er ist Liebe. Durch und durch. Genauso wichtig aber ist es, dass wir ein gesundes biblisches Menschenbild entwickeln. Und darüber soll es heute etwas mehr gehen. Ich möchte darüber sprechen, wie kostbar und wertvoll du in den Augen Gottes bist. Ich möchte über Würde sprechen, die einem jeden von euch zuteil wird von Gott. Und wir wollen uns eine Geschichte anschauen, die ganz viele von euch gut kennen, aber sie mal von einer etwas anderen Seite beleuchten. Wir gehen dazu ins Johannesevangelium, ins 8. Kapitel. Ich lese mal die ersten 11 Verse, also Johannes 8, 1 bis 11. Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte, und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte: Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Irgendjemand unter uns, der noch nie gesündigt hat? Wenn du jetzt die Hand hebst, wäre es eine weitere Sünde. Dann bückte er sich wieder erneut und schrieb weiter auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon, die Älteren zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie: Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. Jesus, ich bin voller Dankbarkeit, wenn ich das lese über deine Haltung zu uns Menschen. Danke, dass du nicht der Verurteilende bist, sondern du richtest uns wieder auf. Du sprichst Vergebung zu und stellst Würde wieder her. Und danke, dass du das auch heute in diesem Gottesdienst tust. Heiliger Geist, ich bete darum, dass du jedem Einzelnen von uns zeigst, auch jedem Livestream, der von zu Hause das jetzt ansieht. Vater, ich bete, dass wir verstehen, wie kostbar und wertvoll du uns siehst. In Jesu Namen. Die ganze Kirche sagt Amen. Die Würde des Menschen besteht, auch gerade wenn wir Fehler tun, bei Schuld und Versagen. Und Jesus malt ein echtes Bild von Würde. Was ist dein Bild von Menschen? Was ist dein Bild von dir selbst? Wie stark hast du aufgenommen, wie Gott dich sieht? Gerade in Momenten, wo wir die Würde in unserem eigenen Leben in Frage stellen oder auch bei anderen in unserem Umfeld. Weißt du, mich beeindruckt so sehr, wie hier in dieser Geschichte, wie Jesus diese Frau sieht und eben nicht nur die Tat. Und brauchen wir nicht schönreden. Ehebruch ist nicht gut. Was ist Würde? Nun, die Würde des Menschen ist ja ein großer Begriff und wird diskutiert bei Ethikern, bei Philosophen, im Bereich des Rechts, aber eben auch und gerade in der Bibel. Und daran wollen wir uns orientieren. Also das Grundgesetz startet damit, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Die Philosophen sagen, ein Mensch ist nie ein Mittel zum Zweck, sondern immer Zweck an sich selbst. Jeder Mensch hat einen inneren Wert. Deshalb gilt es, das zu respektieren. Wie gesagt, Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes garantiert die Menschenwürde und stellt sie unter den Schutz staatlicher Gewalt. Und das ist auch gut so. Es besagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und alle staatlichen Organe verpflichtet sind, diese zu achten und zu schützen. Das finde ich gut. Das bedeutet, jeder Mensch hat den gleichen unantastbaren Wert und der Staat ist verpflichtet, ihn zu schützen. Wie sieht es denn aus, Würde im biblischen Sinn? Nun, wenn wir uns die Bibel anschauen und vor allen Dingen auch das Leben Jesu, wie er mit anderen Menschen umgegangen ist, dann stellen wir relativ schnell fest, er macht die Würde nicht an unserer Leistung fest, nicht an moralischen Erfolgen, nicht an irgendetwas, womit wir vielleicht Karriere und Erfolg verbinden. Weil Jesus ganz genau weiß, wenn wir uns daran orientieren, an weltlichen Maßstäben, dann kommen wir zu Fall. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, der langjährige Chef von Trigema, der Wolfgang Krupp, hat ja versucht, sein Leben sich zu nehmen und dann wendet er sich nach einigen Tagen des Schweigens, wo er auch im Krankenhaus war, sicherlich versorgt wurde, wendet er sich an die Öffentlichkeit und er schreibt, ich habe einen Auszug rausgenommen, er schreibt, ich bin im 84. Lebensjahr und leide an sogenannten Altersdepressionen. Da macht man sich auch Gedanken darüber, ob man überhaupt noch gebraucht wird. Ich habe deswegen auch versucht, mein Leben zu beenden. Der Mann stellt sich nach sehr vielen erfolgreichen Jahrzehnten die Frage, hat mein Leben eigentlich noch Wert? Und ich möchte jedem hier sagen, dein Leben ist wertvoll. Und lass es nicht zu, dass die Gedanken kommen, die dir etwas anderes einreden wollen. Jesus hat gesagt, der Teufel, er ist derjenige, er raubt, er stiehlt, er will zerstören. Nichts anderes hat Satan im Sinn. Das ist sein Plan. Gott dagegen will Leben in Fülle geben. So ist unser Herr Jesus. Wenn wir die Bibel anschauen, musst du gar nicht so weit gehen. Schon in der ersten Seite wird uns gezeigt, warum unser Leben so wertvoll ist. Im Buch Genesis, im ersten Kapitel, Vers 27, da heißt es, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild. Er schuf sie als Mann und Frau. Gott sagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde. Und der Plan war ganz easy. Der Plan war, wir wollen Gemeinschaft untereinander haben. Offensichtlich war es Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist zu wenig. Sie haben gesagt, wir wollen Menschen haben, mit denen wir Gemeinschaft haben. Wir wollen nicht länger unter uns sein. Und dann macht Gott sich in der Schöpfung die Hände schmutzig. Er nimmt die Erde, eigentlich überhaupt nichts Wertvolles. Daran war noch nichts Wertvolles. Das Wertvolle kam, als er seinen Odem, seinen Lebensgeist hineingab in den Menschen. Mir gefällt das im Psalm 8. Da heißt es im vierten Vers, da sagt der Psalmist, ich blicke auf zum Himmel und sehe, Gott, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Dann heißt es, was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er und doch kümmerst du dich um ihn? In dem Psalm wird ganz oft Gott gepriesen. Aber hier endet es nicht mit dem Lob an Gott, sondern es wird quasi die Sicht des Psalmisten von unten nach oben plötzlich gekehrt. Da schaltet sich Gott ein. Und dann heißt es, du und ich, wir sind nur ein wenig geringer gemacht als Gott. In manchen Übersetzungen steht auch Engel. Im hebräischen Grundtext kann man durchaus Gott auch zulassen. Und dann heißt es, nur ein wenig geringer gemacht. Ja, mit Ruhm und Ehre hast du den Menschen gekrönt. Hey, lass dir das mal auf deiner spirituellen Zunge zergehen. Du bist mit Ruhm und Ehre gekrönt vom allmächtigen Gott persönlich. Was ist der Mensch? Was ist der Mensch schon? Ja, das ist eine Frage, die genau mit dem Sündenfall, mit der Trennung in der Beziehung zwischen Gott und Mensch zustande kam. Das äußert sich genau dann. Aus Erde genommen, was ist Besonderes? Sich klein fühlen ist typisch menschlich, hat wirklich etwas mit dem Sündenfall zu tun. Gott betrachtet den Menschen nicht von unten nach oben. Er betrachtet den Menschen nicht von unten, sondern aus seiner göttlichen Sicht, geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Was für eine Ehre wird dem Menschen zuteil. Er hat den Menschen nicht geschaffen als Spielball seines Willens und ohne Freiheit, sondern Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Und genau in diesem freien Willen hat sich der Mensch ja gegen Gott entschieden. Ich weiß nicht, wo das Ganze mit der künstlichen Intelligenz noch hingeht. Aber vielleicht wird es in ein paar Jahren Roboter im Haushalt geben, die dir ein paar Sachen abnehmen. Das Staubsaugen, das wäre mal nice. Oder bügeln, das wäre toll. Oder irgendwelche anderen Dinge im Haushalt. Und vielleicht spricht dann KI auch mit dir und lässt dich hören, was du hören willst. Markus, so sportlich hast du schon lange nicht mehr ausgesehen. Und alles, was aus deinem Mund kommt, es erfreut mein Herz. Und vieles mehr, was vielleicht auch ein bisschen geschleimt daherkommt. Mal ehrlich, das wär doch langweilig. Hey, Ehe, Beziehung, Kirche, lebt doch auch davon, dass man unterschiedliche Meinungen austauscht, dass es zuweilen vielleicht sogar Widerspruch gibt. Hey, nicht zu viel Widerspruch in einer Ehe, aber ab und an kann es doch sein, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Und dann macht es das doch spannend. Gebt ihr mir recht? Salz in der Suppe. Es macht dich glücklich, wenn du immer nur hörst, was du hören willst. Es geht um Herzensbeziehung. Danach sehnt sich Gott. Nach echter Herzensbeziehung, die es auch mal aushält, eine Spannung, wenn man merkt, hey, da hat jemand anders eine andere Meinung. Das dürfen Herzensbeziehungen aushalten. Andere Meinung zu haben, ohne mit den Füßen auf der Würde des anderen Menschen herumzutrampeln, das ist ein großer Unterschied. Da werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Wann beginnt denn die Würde? Jetzt macht sich die Politik große Gedanken. Auch Juristen. Ist es bei der Zeugung? Ist es bei der Geburt? Ich möchte dir eine theologische Antwort geben und schade, dass ich nicht gefragt worden bin. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch, dass der Bundestag anruft, dass der Herr Merz sagt, oh, Pastor Oppermann, wie sehen denn Sie das? Wann beginnt menschliche Würde? Dann würde ich sagen, es ist gar nicht so wichtig, wie ich das sehe. Es ist wichtig, wie sieht Gottes Wort das? Und jetzt bist du vielleicht überrascht. Gott sieht die Würde des Menschen nicht bei Zeugung, nicht bei Geburt, sondern schon weit davor. Schaut mal, im Buch Jeremia, im ersten Kapitel, Vers 5, da sagt Gott zu dem Propheten Folgendes. Er sagt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, also noch bevor es zu dieser Zeugung kam, kannte ich dich. Und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt zum Propheten für die Völker. Habe ich dich dafür bestimmt. Psalm 139 drückt es ähnlich aus. Voller Dank, sagt der Schreiber hier, ich danke dir, Gott, dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Sag doch mal deinem Nachbarn, du bist erstaunlich, aber nicht nur erstaunlich, sondern wunderbar gemacht. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde. Und jetzt kommt's. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Hörst du? Da hat Gott dich schon gesehen. Noch lange bevor Mama und Papa eine schöne Zeit miteinander hatten, hat Gott dich schon gesehen. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Wenn wir über Würde sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass Würde zuweilen zerstört wird durch verantwortungsloses Handeln. Und genauso war es auch bei den ersten Menschen. Ich habe schon gesagt, Gott hat Freude daran gehabt, keine Marionetten zu machen, sondern Menschen mit einem freien Willen, mit einem freien Entschluss. Und dann setzt er inmitten des Gartens, dieses wunderbaren Gartens Eden, wo viele herrliche Bäume und Früchte waren, setzt er einen Baum und sagt, hey Adam, von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, lass die Finger davon, nehmt viel mehr vom Baum des Lebens. Aber was tun die Menschen? Sie nehmen von dieser Frucht, von der Gott gesagt hat, lasst die Hände davon. Ich meine es nur gut mit euch. Sünde kam in diese Welt, ein Sündenfall, unter dem die ganze Menschheit heute noch ächzt. Trennung von Gott, die Beziehung war zerstört, selbst verschuldet vom Menschen. Scham kam ins Leben. Das war vorher nicht da. Mit dem Sündenfall haben sich Adam und Eva voreinander geschämt. Und sie fliehen vor Gott. Sie verstecken sich, als ob der Allmächtige sie nicht sehen könnte. Und kurze Zeit macht er dieses Versteckspiel auch mit. Der Teufel will Menschen bloßstellen. Gott im Gegenteil, er geht hin, er tötet Tiere, nimmt die Felle und bekleidet den Menschen. Weil Gott nicht bloßstellt, er will nicht zerstören. Es geht dem Teufel immer um Bloßstellung. Da wird diese Frau in Flagranti, auf frischer Tat beim Ehebruch erwischt. Und sie wird vor Jesus gestellt. Die Pharisäer sagen, hey, Mose hat gesagt, wenn so etwas passiert, diese Frau gehört gesteinigt. Es ging hier nicht um Gerechtigkeit, es ging um öffentliche Bloßstellung. Es ging darum, auch Jesus eine Falle zu stellen. Und Jesus, er tritt nicht rein, weil er einfach gefüllt ist mit Weisheit. Und weil er die Würde auch dieser Frau sieht, selbst nach diesem Vergehen. Übrigens, nur so ein Randnotiz. Weißt du, warum es hier gar nicht um Gerechtigkeit gehen konnte? Da fehlt doch bei der Bloßstellung, da fehlt doch der Mann in der Geschichte. Wird nur diese Frau hergezerrt. Vom Mann hört man nichts, der hier beteiligt gewesen sein musste. Auf frischer Tat öffentlich bloßgestellt zu werden, das ist schon erniedrigend und peinlich. Letzte Woche war ja ein Coldplay-Konzert und da gibt es in dieser riesigen Arena eine Kamera und die versucht so die Liebespärchen einzufangen. Ich glaube, man nennt sie Kiss-Kamera und dann geht der Blick auf ein Liebespärchen, die miteinander tanzen. Und als sie sich sehen, die zwei auf der großen Leinwand, ducken sie sich weg. Und der Sänger Chris Martin, der konnte sich nicht verkneifen, er sagt, entweder sind die beiden ein bisschen schüchtern oder sie haben eine Affäre. Dreimal darfst du raten. Beide waren verheiratet, aber eben nicht miteinander. Die ganze Welt sieht es plötzlich. Ich dachte so, ja, bei denen zwei, das weiß jetzt jeder, auch im Gospelhaus. Aber wie viel, hey, machen wir uns ehrlich, wie viel an Sünde und Verfehlungen kommen auch in unserem eigenen Leben vor und die Dinge werden nicht öffentlich, weil man es einfach gut versteckt. Aber vor Gott kannst du nichts verstecken, hörst du? Das Ziel der Ankläger war Demütigung dieser Frau und auch Demütigung von Jesus. Ihre Würde wurde verletzt. Ist Objekt, nicht Subjekt. Wie viele Menschen werden verletzt, beschämt, Dinge kommen raus, man hat Sachen gesagt oder getan, von denen man es nie gedacht hätte, dass das passiert. Vielleicht kennst du auch solche Situationen in deinem eigenen Leben. Die Frage, die ich mir schon gestellt habe, ist, sind wir Ankläger mit Steinen in der Hand oder sind wir nicht vielmehr Menschen, die Jesus nacheifern und auf ihre Knie gehen? Ich habe die ganze Diskussion mit dieser Richterin sehr intensiv verfolgt. Ich habe auch viel gebetet dafür. Ich habe mir das Interview angeschaut bei Markus Lanz und da saß eine Frau, die in ihrer Würde zerstört wurde. Nochmal, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich teile viele ihrer Einstellungen überhaupt nicht. Aber gibt es dann das Recht, in aller Öffentlichkeit einen Menschen zu beschimpfen, mit Titeln zu besehen und gar ihr Morddrohung zukommen zu lassen? Nein. Das gibt es nicht. Schau, wie Jesus es gemacht hat. Er verhält sich so ganz anders, wie die Anklage erhoben haben, das gefordert hatten. Jesus malt ein neues Bild. Er antwortet nicht sofort, sondern er schreibt auf die Erde und erinnert damit wieder, hey, Gott hat aus der Erde geschaffen. Ich glaube, dass es nicht zufällig gewählt war, sondern er zeichnet dieses neue Bild. Hey, da ist etwas aus Erde, was für uns nicht sehr wertvoll erscheint, geschaffen worden, das dann wertvoll wurde durch Gott. Und so schreibt er in die Erde und die Theologen haben sich den Kopf zerbrochen. Was hat Jesus eigentlich da in die Erde geschrieben? Es wird ein Geheimnis bleiben. Manche Leute denken oder haben die Theorie, er hat bestimmt die Namen aufgeschrieben, der Pharisäer von den Älteren beginnend, weil die waren ja die Ersten, die die Beine in die Hand genommen haben und abgehauen sind. Und dann hat er eben weitergeschrieben und jeden einzelnen Namen, wer ist ohne Schuld. Vielleicht hat er auch die Schuld reingeschrieben. Ich glaube etwas anderes. Ich könnte mir vorstellen, dass er den Propheten Jeremia dort in die Erde geschrieben hat. Im 17. Kapitel, Vers 13, da heißt es, denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Einer nach dem anderen gehen die Kläger, die sich so auf der Seite des Rechts gefühlt haben. Die dachten, hey, jetzt gibt's für Jesus nichts anderes, wie hier dem Gesetz zu folgen. Was bleibt, ist Jesus und diese Frau. Jesus, der eben nicht mit dem Finger auf sie zeigt, sondern er hat mit seinem Finger in die Erde geschrieben, ein neues Bild gemalt. Kein Urteil gefällt, sondern ein neues Bild gezeichnet. Eins, in dem die Würde dieser Frau wieder erhoben wird. Kein Urteil gefällt. Die Würde des Menschen. Hier geht es nicht nur um eine juristische Aussage, hier geht es um ein biblisches Bild, das Jesus selbst zeichnet. Würde, er zeichnet es nicht nur dieses neue Bild, sondern er spricht es aus. Jesus sagt zu dieser Frau, hat dich keiner verurteilt? Und sie sagt, nein, Herr. Und er sagt, na dann werde ich es auch nicht tun, ich verurteile dich nicht. Aber geh und sündige nicht mehr. Würde ist nicht das Gegenteil von Schuld, sondern Gottes Reaktion auf unsere Fehler. Die Frau wurde nicht in ihrer Tat definiert, sondern in ihrer Menschlichkeit. Jesus schenkt ihr eine neue Perspektive und Jesus schenkt dir und mir auch eine neue Perspektive in die Zukunft. Jesus spricht Worte in unser Leben, die aufrichten und nicht niedertrampeln. Ich verurteile dich nicht. Gehe und sündige hinfort nicht mehr. Jesus unterscheidet zwischen dieser Person und der Tat. Er bewahrt die Würde und gibt neue Perspektive. Nochmal, deine Würde, dein Wert macht sich eben nicht abhängig von deiner Leistung, von deiner moralischen Perfektion. sondern macht sich abhängig vom Angesicht Gottes, der sagt, hey, du bist viel geliebt, mit Ehre und Ruhm habe ich dich gekrönt, ein wenig geringer gemacht als Gott, ja, ein wenig geringer gemacht, aber mit Ehre und Ruhm habe ich dich gekrönt. Wie viele Menschen tragen so ein falsches Bild mit sich herum, wissen eben nicht, wie wertvoll sie sind in Gottes Augen, gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Es gibt da so eine Fernsehshow mit Horst Lichter, die nennt sich Bares für Rares. Schaut keiner von euch an. Ich ab und zu in der Mediathek gehe rein, bin immer interessiert, weil da kramen die Leute, also für die, die die Sendung nicht kennen, da kramen die Leute Dinge aus ihrem Keller raus, Sachen, die wertvoll oder auch nicht sind, von denen sie es nicht wissen. Die bringen dann den Schmuck, das Bild und was auch immer, die Skulptur, dort in die Sendung und dann gibt es Fachleute, die eine Expertise erstellen, schauen sich das alles an und dann geht es in den Händlerraum. Und das ist spannend, weil da wird der Wert dann festgelegt. Was vielleicht vorher so unscheinbar war, ist plötzlich wertvoll. Warum? Weil jemand bereit ist, einen hohen Preis zu bezahlen. Und ich bin so dankbar, dass Gott in Jesus Christus den größten Preis bezahlt hat, den man zahlen kann. Bei der Schöpfung hat Gott sich die Hände dreckig gemacht, bei deiner Erlösung blutig. Jesus ging ans Kreuz und zwar freiwillig, um das aufzuheben, was damals an Trennung in die Beziehung zwischen Mensch und Gott kam. Und vielleicht ist heute Morgen jemand hier oder am Livestream und Sie wissen nichts von einer lebendigen Beziehung mit Gott, dann möchte ich Ihnen sagen, nur ein Gebet weit ist der allmächtige Gott entfernt und jeden, der ihn anruft, wird er erhören. Jeder, der ihn bittet, ins Leben zu kommen, da wird Jesus Christus kommen und dir zeigen, wie wertvoll du bist. Petrus schreibt das in seinem ersten Brief, er schreibt das im ersten Kapitel, Vers 18. Da sagt er, denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Hör gut zu. Gottes Wort sagt, er hat euch losgekauft. Nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen, fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde. Dem Blut von Jesus Christus. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er Christus zu diesem Opfer bestimmt. Schon bevor in der Schöpfung irgendetwas passiert ist, hat der Allmächtige dich gesehen. Und hat festgelegt, ich werde jedem Menschen die Möglichkeit geben, in eine lebendige Beziehung mit mir zu kommen. Freiwillig, ohne Zwang, ohne Druck. Glauben ist immer etwas Freiwilliges. Und er ruft in die Beziehung, auch heute. Und er sagt dir zu, mit Herrlichkeit und Ehre habe ich dich gekrönt. Wie können wir ein Ort der Würde sein? Wir müssen zunächst einmal selbst aufnehmen und verstehen, dass wir wertvoll sind in den Augen Gottes. Jeder von uns. Und wenn wir das verinnerlicht haben, dann wird sich unser Blick auch ändern. Weißt du, Jesus, es war nicht ein Wegschauen bei der Schuld dieser Frau. Es war eher ein liebevolles Hinsehen, ein Raum schaffen, in den Menschen mit ihrer Geschichte angenommen werden. Diesen Raum wollen wir schaffen als Kirche. Dass jeder Mensch kommen kann. Und wenn die Biografie noch so zerbrochen ist und wenn noch so viele Fehler gemacht wurden in der Vergangenheit, ein Ort, an dem Menschen kommen können, um heil zu werden in Jesus Christus. Wir tragen diese Frage von Jesus mit, wo sind sie geblieben, die Ankläger? Gottes Blick, er entkleidet nicht, sondern er bekleidet dich mit Würde. Jeder Mensch hat eine Vergangenheit, auch mit Fehlern gefüllt. Aber weißt du was? Du hast auch eine Zukunft mit Gott. Das ist so wunderbar. Diese Frau ging verändert weg. Nicht gedemütigt, sondern aufgerichtet. Sie hat die Chance ergriffen und gesehen und gehört. Sie sieht dieses neue Bild der Würde, das Jesus malt, und sie hört die Worte von Jesus. In Gottes Augen bleibt deine Würde bestehen. Nicht trotz deiner Geschichte, sondern gerade darin. Das macht das Evangelium zu so einer guten Botschaft, dass wir erkennen und wissen dürfen: Ich bin dennoch geliebt bei Gott, auch wenn es Fehler in meinem Leben gab. Nichts und niemand kann dich aus der Hand Gottes nehmen, dich scheiden von seiner Liebe, heißt es im Neuen Testament. Ich lade dich ein, mal deine Augen zu schließen zum Gebet. Wir wollen zwei Schritte miteinander gehen. Der erste ist, dass du im Gespräch bist mit Gott und sagst: Jesus, wenn da Minderwert mein Leben dominiert, vergib mir. Lad ihn ein, mit seiner Liebe zu kommen, zu erleben, wie es ist, die Wertschätzung von Gott zu erfahren. Der zweite Schritt ist, dass wir Menschen sind, die anderen mit Würde begegnen. Egal, was für einen Status, welche Meinung sie haben, dass wir ihnen erst einmal begegnen als Mensch, den Gott sieht. Und Jesus, das wollen wir jetzt tun. Wir wollen dir danken, dass du uns so sehr geliebt hast. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und du hast unsere Schuld mitgetragen. Du hast den Tod besiegt, bist auferstanden. Du sitzt zur Rechten des Vaters und du streckst nicht verurteilend deinen Finger aus, sondern du reichst uns liebevoll deine Hand und sagst: Komm, mein Kind, empfange Vergebung deiner Schuld. Starte durch in ein neues Leben, sündige hinfort nicht mehr. Empfange diese Liebe von mir. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Wenn sie hier sind und sagen: Ja, diese Liebe möchte ich gerade jetzt empfangen, streck einfach deine Hand Jesus Christus entgegen. Sag ihm: Jesus, hier bin ich, mein Leben, es soll dir gehören. Vergib mir meine Sünde und Schuld, ich möchte in Beziehung mit dir leben. Und dann lasst uns zusammen mit allen, die ihre Hand ausstrecken, lasst uns zusammen ein Gebet der Hingabe sprechen, indem wir sagen: Herr Jesus Christus, danke, dass du mich von meiner Sünde erlöst hast, dass ich dein Kind sein darf. Danke für deine Liebe in meinem Leben. Mit Ruhm und Herrlichkeit hast du mich gekrönt. Lass mich ein Mensch sein, der mit Würde und Respekt anderen Menschen begegnet. Vergib mir da, wo ich das nicht getan habe. Und wir wollen als Kirche ein Ort sein, Jesus, hier, einen Raum schaffen, an dem Menschen kommen können. Vater, ich bete darum, dass du uns hilfst, dass wir keine Barrieren aufbauen, auch keine Ablehnung sichtbar wird, sondern im Gegenteil, Jesus, dass wir mit Wahrheit Menschen in Wahrheit und in Liebe wirklich zu dir führen können. Und du bist es, der die Dinge verändert ins Gute, ins Göttliche. Du sprichst Würde aus über jedem Einzelnen. Und dich, Jesus, wollen wir ehren. Dir wollen wir danken von ganzem Herzen. Danke, dass du Zukunft hast für jeden Einzelnen von uns. Zukunft und Hoffnung. Bei dir ist Freude in Fülle. Bei dir ist Kraft zu finden. Bei dir ist Heilung. Danke, Herr, dass wir an diesen Ort kommen dürfen. Und wir laufen, wir rennen in deine göttlichen Arme. Wohin sonst sollten wir sonst gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Danke, dass du nicht wegschaust, sondern du siehst uns. Danke, dass du uns nicht ablehnst, auch wenn wir uns falsch verhalten haben. Danke, dass du mit deiner Gnade kommst und jeden von uns wieder aufrichtest. Und danke, dass du uns hilfst, durch Versuchung hindurchzugehen, fest an deiner Hand und stark zu sein. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen.